HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Papst Franziskus möchte die katholische Kirche reformieren, aber seine Gegner, darunter einige Kardinäle, widersetzen sich ihm mit dem Argument der Tradition. Zu Unrecht, sagt der Münsteraner Kirchenhistoriker und Bestsellerautor Hubert Wolf. Die Tradition ist vielfältiger und keineswegs so in Stein gemeißelt, wie die Traditionalisten es gerne hätten. Hubert Wolf, Träger des renommierten Leibniz-Wissenschaftspreises, glaubt, dass mit manchen Rezepten der Vergangenheit auch die kirchlichen Krisen der Gegenwart gemeistert werden könnten. Die Tradition ist für ihn geradezu eine Schatzkammer für Reformen. In der Sendung Nachgefragt stellt er sich den Fragen der hr-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister.
Herr Professor Wolf, die katholische Kirche hat mit Franziskus einen Papst, der sich reformfreudig zeigt. Weniger Pomp, mehr Bescheidenheit, mehr Laienbeteiligung, mehr Mitwirkung von Frauen. Das hat er gleich zu Beginn seines Pontifikates als Reformziele genannt in dem Grundsatzpapier Evangelii Gaudium. Das finden viele Katholiken gut und auch in der weiteren Öffentlichkeit erlebt er ja eine Welle der Sympathie. Zugleich stößt Franziskus innerkirchlich auf harten Widerstand von einigen Kardinälen, ist es bekannt. Am vergangenen Wochenende wurden sogar Plakate gegen seinen Kurs in Rom geklebt. Warum kann man den Kurs des Papstes eigentlich so hart missbilligen? Was ist es, das die Gegner des Papstes aufbringt?
Also ich habe dafür relativ wenig Verständnis. Denn wir haben einen Papst und nach der katholischen Lehre repräsentiert dieser Papst Christus. Er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und wenn Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI. Bestimmte Dinge reformiert haben, dann hätten genau diejenigen, die jetzt sich gegen den Papst wenden, mit dem Argument, man könne angesichts der besonderen Stellung des Papstes in der Kirche sich nicht gegen den Papst wenden, hätten jeden Kritiker versucht, mundtot zu machen. Insofern verstehe ich gerade harte Traditionalisten überhaupt nicht, denn die müssten ja von ihrem Verständnis her sagen, ja, wir haben den Vicarius Christi, wenn er spricht, spricht Christus zu uns und da gilt das Prinzip des Gehorsams.
Herr Professor Wolf, Sie haben gerade den Begriff der harten Traditionalisten gebraucht. Für welche Werte stehen die aus Ihrer Beobachtung?
Meine Frage ist, was die eigentlich mit Tradition meinen. Also katholische Tradition hieße, dass es nichts mit Fundamentalismus zu tun haben kann, weil katholon heißt gemäß des Ganzen. Das heißt, jenseits der Schrift und in der Auslegungstradition der Schrift, in der Wirkungsgeschichte des Christusereignisses, gibt es einen breiten Strom von Tradition. Und die möchten diesen lebendigen, vom Heiligen Geist dynamischen Strom der Tradition in ein enges Bett mit hohen Mauern rechts und links mit Betonmauern hinein ergießen lassen.
Spielt da auch eine Rolle, welche Vorstellung vom Papstamt es gibt? Also die Gegner des gegenwärtigen Papstes machen sich ja despektierlich mit so Äußerungen wie, naja, dieser Papst sei ja so ein Sozialarbeiter aus Lateinamerika, der würde die Würde des Amtes gar nicht schützen durch die Art, wie er das Amt ausübt. Das heißt, da gibt es auch einen Konflikt um das Verständnis des Papstamtes.
Also das Großartige einerseits am Papsttum ist ja, dass es von ganz unterschiedlichen Inhabern sehr unterschiedlich interpretiert werden kann und konnte. Das ist mal das Erste und das gehört einfach auch zur Tradition. Natürlich ist Benedikt XVI. Jemand anderes gewesen als Johannes Paul I. und der war wieder jemand anderes als Johannes der 23. Und der jetzige Papst ist wieder eine andere Verwirklichung des Petrusdienstes. Ich finde es despektierlich, wenn jemand dem jetzigen Papst im Grunde abspricht, ein wirklicher Nachfolger Petri zu sein und ihn als Sozialarbeiter aus Argentinien diffamiert. Er ist der Nachfolger des Petrus. Er übernimmt den Petrusdienst und er interpretiert ihn in der ihm eigenen Souveränität. Und jetzt nochmal, gerade wenn ich mich auf die Tradition stelle, was die sogenannten Traditionalisten immer tun, da muss ich halt ernst nehmen, ja, im Ersten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche festgelegt, dieser Papst hat den Jurisdiktionsprimat über die ganze Kirche und er ist unfehlbar. Und das gilt eben auch, unabhängig davon, ob mir der jetzige Inhaber des Dienstes gefällt oder nicht gefällt.
Nun haben wir ja im Moment eine besondere Situation, Herr Wolf, dass, ja, Sie haben Benedikt angesprochen, der vorhergehende Papst, der ist eben noch da und er ist ja immer noch so etwas wie eine Identifikationsfigur, gerade für die Kritiker des jetzigen Papstes. Ist das ein Problem, dass wir da im Grunde jetzt so zwei Päpste haben, sage ich mal?
Also das ist natürlich ein ganz weites Feld. Also zunächst muss man sagen, Benedikt hat ein Recht in Anspruch genommen, das 600 Jahre kein Papst in Anspruch genommen hat, was aber im Kirchenrecht immer steht. Das Zweite ist aber, in der Tradition der Kirche ist es so, dass jemand, der zurücktritt, zum Beispiel Gregor der XII. Auf dem Konstanzer Konzil 1415, wieder zurücktritt in den Status, aus dem er kommt. Der wird nämlich dann wieder Kardinalbischof. Und jetzt ist natürlich ein Problem, wenn ein Papst zurücktritt, dann sollte er auch auf die weißen Gewänder verzichten, er sollte auf die Anrede Heiligkeit verzichten und er sollte möglichst alles tun, damit er nicht von irgendwelchen Gruppen gegen seinen Nachfolger instrumentalisiert werden kann. Das hat ja Benedikt eigentlich angekündigt. Mhm. Aber es ist schwierig, es ist sehr schwierig, da wir keine präzise Regelung haben. Es gibt keine Regelung für den Papstrücktritt.
Also wir bräuchten im Grunde einen Regelungskanon für diesen Fall. Es könnte ja durchaus sein, dass Franziskus, der ja auch damit schon in die Öffentlichkeit gegangen ist, dass er eventuell zurücktritt, wenn er es gesundheitlich nicht mehr schafft. Also er hat ja auch nur diese eine Lunge. Dann haben wir eines Tages drei Männer in Weiß in Rom.
Also erstens bin ich, was Papstrücktritte als Regelfall angeht, ein bisschen skeptisch, weil es die Aura des Amtes beschädigen könnte. Aber wir haben alles ganz genau geregelt in der katholischen Kirche. Die Wahl des Papstes ist sehr genau beschrieben. Jeder Papst hat fast dazu was Neues gemacht. Aber der Rücktritt, der muss geregelt werden, damit nämlich auch derjenige, der dieses Recht des Rücktritts in Anspruch nimmt, entlastet wird. Ich meine, jetzt liegt die ganze Verantwortung bei Benedikt und bei Franziskus. Es gibt keine rechtliche Regelung, also müssen Sie das eigentlich relativ frei interpretieren. Damit wird die ganze Diskussion personalisiert, das finde ich schlecht. Ich fände es viel besser, wenn klar ist, der Papst erklärt seinen Rücktritt so, danach passiert das und ich glaube, dass da einfach ein ganz klares Kirchengesetz, eine Konstitution her muss, in der geregelt wird, wie das sein wird. Die Kirchengeschichte könnte da durchaus Hilfestellungen geben, wo man sagen kann, da sind Rücktritte gelungen und da sind Rücktritte weniger gelungen. Das ist ja im Grunde mein Grundansatz als Kirchenhistoriker zu sagen, wir müssen den Schatz der Tradition befragen und aus der Tradition Möglichkeiten auf den Tisch legen, damit man heute, wenn man über Reformen, und das wäre auch eine, redet, damit man heute die ganze Breite und die ganze Vielfalt der Tradition kennt.
Also es gibt Regelungsbedarf, den man durchaus mit der Tradition abgleichen muss. Sie hören HR2 Kultur, in der Sendung Nachgefragt. Hören Sie das aktuelle Gespräch heute mit dem Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf. Und wir reden über die Reformvorhaben, die Reformnotwendigkeiten und ihr Verhältnis zur kirchlichen Tradition. Herr Wolf, gehen wir ruhig mal ins Detail. Sprechen wir konkret über einige der Reformprojekte, die Papst Franziskus in Angriff genommen hat. Das eine ist das Thema Ehe und Familie und die Frage, inwieweit die katholische Kirche da noch anschlussfähig ist an die heutigen Lebensformen und die seelsorglichen Anfragen von Menschen heute. Ein Aspekt ist da der Umgang mit geschieden Wiederverheirateten. Streng genommen leben ja Menschen, deren Ehe geschieden wurde und die wiedergeheiratet haben, für die Kirche in schwerer Sünde und sind deshalb von der Kommunion ausgeschlossen. Nun hat Papst Franziskus sehr bald deutlich gemacht, dass er daran etwas ändern möchte, dass er sich einen barmherzigen Umgang mit den Menschen in ihren Lebenskrisen und auch in ihrem Scheitern wünscht. Er hat zwei Bischofssynoden zum Thema abgehalten und dann das Schreiben veröffentlicht Amoris Laetitia. Und dort hat er, und zwar in einer Fußnote, versucht, Türen zu öffnen, indem er die Frage, ob geschieden Wiederverheiratete an der Eucharistie teilnehmen können, in die persönliche Gewissensentscheidung der Einzelnen gelegt hat. Eine Gewissensentscheidung, die durch einen Priester begleitet werden soll. Also die katholische Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe bleibt bestehen, sie bleibt unangetastet und es gibt auch keine neuen Rechtsvorschriften, sondern im Grunde nur eine Fußnote, die Öffnung signalisiert. Herr Wolf, kann man so die Kirche wirklich reformieren?
Ich glaube, dass das genau so geht. Wenn er nämlich eine neue Regelung mit großen Rechtsvorschriften gemacht hätte, hätte er eine Spaltung riskiert. So macht er eigentlich was anderes. Er kehrt eigentlich wieder zu einer Tradition zurück. Er sagt nämlich, und die Bischöfe haben das ja jetzt vor wenigen Tagen auch für den Bereich der Deutschen Bischofskonferenz in Anwendung gebracht. Er sagt nämlich, selbstverständlich wird nicht an der Sakramentalität der Ehe gerüttelt, aber schon von Thomas von Aquin her wissen wir, dass die Gewissensentscheidung das letzte Kriterium ist und dass es sein kann, dass mein Gewissen in einer bestimmten Situation mich zwingt, sogar gegen eine von der Kirche vorgelegte Norm zu handeln. Und jetzt zu sagen, dass Menschen, die möglicherweise jetzt in Anführungszeichen unschuldig verlassen worden sind, oder Menschen, die einen Fehler gemacht haben, die aber trotzdem eine Sehnsucht haben, zu den Sakramenten zu gehen, dass hier jetzt die Kirche eine seelsorgerliche Möglichkeit eröffnet und mit Thomas von Aquin von den Zirkumstanzien, den Umständen redet, die es zu berücksichtigen gilt. Das ist, finde ich, ein sehr großer Schritt, denn damit wird das, was Josef Ratzinger 1972 in einem Aufsatz für denkbar hielt, allerdings hat er es da in die Kompetenz der Priester gelegt, und das, was die oberrheinischen Bischöfe, also Walter Kasper, Karl Lehmann und Oskar Sayer 1993 vorgeschlagen haben, nämlich genau dies zu tun, nach einer Prüfung wieder verheiratet Geschiedene zuzulassen, das macht er jetzt, aber er legt es nicht in die Kompetenz der Pfarrer, sondern er legt es in die Kompetenz des Einzelnen, der sein Gewissen prüft, von einem Priester begleitet wird und sich dann entscheidet und sagt, ja, ich kann zu den Sakramenten hinzutreten. Das finde ich eine sehr weise Entscheidung, die auf die Tradition, wie sie uns der heilige Thomas vorgibt, zurückgreift, ohne jetzt den großen Bruch zu riskieren, der ja dann wieder zu Spaltungen und Schismen hätte führen können.
Also von der Sache her sehr weise, sagen Sie, auch in der Art, wie es jetzt umgesetzt wird mit dieser Fußnote. Normalerweise ist ja das, was in der Kirchengeschichte dann Bestand hat, das wissen Sie als Kirchengeschichtler, Herr Professor Wolf, natürlich nur zu gut, doch eigentlich das, was in der Theologie wirklich niedergelegt ist und was im Kirchenrecht wirklich kodifiziert wurde. Aber das geht doch nicht mit Fußnoten.
Sie unterschätzen die Wirkungsgeschichte. Was geschrieben ist, hilft gar nichts. Sie können ein Dogma formulieren. Wir haben das Dogma von Nicäa, von der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater definiert und 500 Jahre gebraucht, bis dieses Dogma halbwegs sich durchgesetzt hat. Also Papier ist auch in der Kirchengeschichte geduldig und letztverbindliche dogmatische oder rechtliche Regelungen leben von der Rezeption. Wie wird etwas rezipiert? Wie wird etwas in der Kirche umgesetzt? Und genau darum geht's ja jetzt. Wie wird dieses Fenster des Franziskus öffnet oder diese Rückbesinnung auf die Möglichkeit, die der heilige Thomas anbietet, wie wird die jetzt bei den einzelnen Bischofskonferenzen umgesetzt? Stellen wir uns mal vor, in Deutschland wird daraus jetzt in den nächsten Jahren eine Tradition, dann wird niemand mehr hinter diesen Schritt zurückgehen können, wenn daraus wirklich eine Praxis wird. Wenn daraus keine Praxis wird, wenn das so nach hinten gedrängt wird, ja, dann war es mal eine Diskussionsmöglichkeit, die dann verschwindet. Rezeption kirchlicher Entscheidungen, das zeigt die Geschichte. Praxis ist das Entscheidende.
Aber Herr Wolf, das, was Franziskus jetzt, wenn auch vorsichtig, in einer Fußnote ermöglicht, das wurde ja 1994 noch vom damaligen Kardinal Ratzinger im Grunde als Häresie gebrandmarkt. Also im Grunde jetzt eine 180-Grad-Wende und das nur in einer Fußnote. Kann es das geben?
Sprechen Sie nicht immer von der Fußnote, sondern lesen Sie den gesamten Text. Der gesamte Text hat eine Tendenz mal von dieser juridischen Verengung. Ihr sollt nicht mit Felsen auf das Leben von Menschen werfen, schreibt der Franziskus. Und in diesem Kontext versucht er, eine Theologie der Barmherzigkeit zu entwickeln. Und jetzt wird eine neue Möglichkeit, eine neue Praxis eröffnet. Erstmal soll man das nicht kleinreden. Und jetzt sind wirklich die dran, die Bischöfe, in allen Ländern, die haben die Verantwortung. Ihr sagt, nee, ihr seid Hirten, ihr seid Nachfolger der Apostel. Ihr habt die Verantwortung, für die euch anvertrauten Schäfchen entsprechende Lösungen zu finden. Und das finde ich gut an dem Ganzen. Weil so haben wir ja immer die andere Argumentation. Ja, ich als Bischof würde ja gerne, aber Rom. Und damit kann man sich ja leicht aus der Verantwortung stellen. Nein, die Bischöfe haben den Trumpf. Und sie müssen jetzt ausspielen. Und daran werden sie gemessen werden von den Gläubigen.
Herr Professor Wolf, eine andere große Reformbaustelle der katholischen Kirche ist die Rolle von Frauen. Unter anderem die Frage, ob in Zukunft Frauen als Diakoninnen geweiht werden können, also erstmals ein Weiheamt für Frauen in der katholischen Kirche, zumindest aktuell. Papst Franziskus hat eine Kommission eingesetzt, die die Tradition dazu prüfen soll, also ob etwas solches möglich und denkbar ist. Herr Wolf, Sie kennen vermutlich alle relevanten Texte dazu aus der Kirchengeschichte. Was kommt da am Ende bei raus?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich der Weisheit dieser Kommission nicht vorgreifen will. Es ist auf jeden Fall erstmal die grundsätzliche dahinterstehende Frage wichtig. Franziskus sagt, dieses Thema darf überhaupt geprüft werden. Und jetzt will ich aus der Tradition wissen, wie es ist. Wir haben ja oft gehört, dass durch eine bestimmte Entscheidung von Johannes Paul II. Das Thema Priestertum der Frau und auch Diakonat der Frau der Diskussion entzogen sei, weil der Papst mit einer letztverbindlichen Entscheidung sich hier festgelegt habe. Das, finde ich, ist der erste Schritt. So, jetzt lassen wir doch mal die Kommission arbeiten. Franziskus sagt, es ist eine offene Prüfung. Es ist auch eine schwierige Aufgabe, weil die Quellensituation nicht immer so ganz eindeutig ist. Und danach muss man es würdigen. Ich selber bin, was das Diakonat der Frau angeht, als Weiheamt im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Kommission eher skeptisch. Ich habe ja deshalb in meinem Buch Krypta ein anderes Modell vorgeschlagen, was jenseits von Weihe funktioniert. Ich habe ja gesagt, wir konzentrieren uns in der Diskussion immer nur um Weihe. Wir reden aber nie über Jurisdiktion, über rechtliche Vollmacht. Und an dem Beispiel dieser Äbtissinnen habe ich ja nachgewiesen, dass es über 1000 Jahre in der Geschichte der Kirche Äbtissinnen gibt, die bischofsgleich agieren, weil sie über eine kleine Diözese herrschen, rechtlich. Das heißt, die setzen Pfarrer ein, die setzen Pfarrer ab, die geben die Erlaubnis, Messe zu lesen, sie errichten Pfarreien, sie sitzen dem Ehegericht vor, sie erlassen Katechismen und so weiter. Sie tun alles das, was ein Bischof jenseits der Weihe tut. Und meine Frage ist, diese Möglichkeit ist eigentlich durch die Aufwertung der Bischofsweihe und dem Beschluss des Zweiten Vatikanums, alle juristische Vollmacht in der Kirche an die Weihe zu hängen, und das ist erst 50 Jahre her, ist eigentlich zugemacht worden. Das ist aber keine sakramentale Thematik. Wenn man jetzt mal überlegt, man könnte Frauen diese jurisdiktionelle Vollmacht wiedergeben, dann könnte es nicht nur Äbtissinnen geben, sondern auch rechtlich gesehen Bischöfinnen, die dann halt für die sakramentalen Dinge einen Weihbischof haben. Dann könnten auch Frauen Pfarreien leiten und die könnten Seelsorger, Priester haben, die für die sakramentalen Dinge zuständig sind. Und das wäre für mich eine Frage, ob man auf der Schiene nicht mal weiter diskutieren muss, denn da haben wir eine ganz starke Tradition, mit der ich mich nun intensiver beschäftigt habe.
Und zwar in Ihrem Buch Krypta von 2015. Herr Professor Wolf, schließlich fragt der Papst noch mal genauer so nach den Entscheidungsstrukturen und nach dem Grundbauprinzip in der katholischen Kirche. Papst Franziskus hat ja gesagt, er wünscht sich mehr Beteiligung des Kirchenvolkes. Haben Sie eine Idee, worauf der Papst hinaus will und ob es da auch Vorbilder in der Tradition gibt, auf die er sich berufen könnte?
Also meiner Meinung nach beruft er sich sehr klar auf das von der katholischen Soziallehre erfundene Subsidiaritätsprinzip, was ja nun überall in föderalen Strukturen, in der Wirtschaft und so weiter gefeiert wird. Also wir haben es erfunden. Subsidiarität heißt, Probleme sollen dort gelöst werden, zunächst mal, wo sie entstehen, also ganz unten. Das heißt, erstmal beim Einzelnen, dann in der Familie, dann auf der Ebene einer Gemeinde, dann auf der Ebene eines Landkreises, dann auf der Ebene eines Bundeslandes, dann auf der Ebene der Bundesrepublik, dann auf der EU-Ebene in der Kirche parallel. Das heißt, eine ganze Reihe von Sachen müssen nicht in Rom entschieden werden, sondern sollen dort entschieden werden, wo sie entstehen. Und was jetzt ja mit Amoris Laetitia passiert ist, er gibt den Bischofskonferenzen die Verantwortung und sagt, ihr seid die Hirten, ihr müsst eine Anwendung finden. Wenn das stimmt, was man hört, dass die brasilianische Bischofskonferenz angesichts des katastrophalen Priestermangels im Amazonasgebiet überlegt, viri probati, also verheiratete Männer, zu Priester weihen zu wollen und das dem Papst vorzuschlagen, dann wäre das genau so ein Schritt der Subsidiarität, der vor Ort bestimmte Lösungen notwendig macht, die aber die Einheit der Kirche nicht in Frage stellen.
Aber Herr Wolf, wie viel Ungleichzeitigkeit ist da sozusagen in der Weltkirche möglich? Sie haben jetzt dieses Beispiel Brasilien gemacht. Wenn man mal auf einen anderen wichtigen Termin in dieser Woche im Vatikan schaut, da war eine hochrangige Delegation der Protestanten, der EKD dort und man hat den Eindruck, in Deutschland wollen die Katholiken und die Protestanten in Sachen Ökumene, auch in Sachen Abendmahl, vielleicht einiges mehr machen, als es in anderen Diözesen möglich ist. Wie viel Ungleichzeitigkeit ist da möglich, dass meinetwegen man sagt, ja, ihr Deutschen, ihr probiert das mal aus, meinetwegen mit ökumenischer Gastfreundschaft beim Abendmahl und wir schauen mal, was dabei rauskommt?
Also das ist natürlich ein ganz heikles Thema, das ist mir völlig klar. Denn wo ist im Grunde die Einheit des Glaubens in Gefahr? Das ist die Frage. Ich meine, man hat ja den Eindruck gehabt aus diesen Gesprächen, dass der Papst hier vielleicht zu mehr ermutigen will. Ich habe auch mich gefragt, was es bedeutet hat, als er beim Besuch der lutherischen Kirche in Rom dem dortigen Pfarrer seinen Kelch mit seinem Wappen gegeben hat. Ich meine, das ist natürlich eine symbolische Kommunikation. Er hat nicht gesagt, lasst uns jetzt Abendmahl feiern. Aber er hat ja irgendwie zum Ausdruck gebracht, dass da eine Gemeinsamkeit sein könnte. Ich meine, in einem Land, wo sie keine konfessionsverbindenden Ehen haben, spielt vielleicht ein gemeinsames Abendmahl in einem rein katholischen Land eine eher untergeordnete Rolle. Aber in einem Land, wo wir ganz viele konfessionsverbindende Ehen haben, wie geht man seelsorgerlich jetzt genau mit diesem Thema um? Dass dann eine Frage zu stellen ist, wie wollen die Bischöfe in ihrer Verantwortung als zuständige Hirten mit dieser pastoralen Herausforderung umgehen? Und so habe ich den Papst verstanden. Er hat ihnen subsidiär gesagt, jetzt müsst ihr mal überlegen, was für euch denkbar und machbar ist. Und dann müssen wir darüber reden. Das heißt, er dreht eigentlich die Denkrichtung um. Bisher ist es in der katholischen Kirche so, wir müssen erst mal Rom fragen. Bei jeder Diözesansynode, bei jedem Beschluss hieß es, ja, das ist zwar schön, aber wir müssen Rom fragen. Mhm. Jetzt ist er umgedreht. Jetzt fragt der Papst die Ortskirche, sagt, ihr müsst mir sagen, was bei euch aus seelsorgerlichen Gründen notwendig ist. Christus ist zu den Menschen gekommen, und zwar zu denen an den Hecken und Säulen, wie er sagen würde.
Also er stellt da schon etwas auf den Kopf, kann man sagen.
Ja, das glaube ich schon. Aber das muss man sich mal überlegen. Jetzt kann ich natürlich als Bischof nicht mehr sagen, naja, der Papst. Sondern ich muss dann meinen Gläubigen selber sagen, ich möchte das nicht aus den Gründen. Das kann man ja machen. Ich habe die große Chance, aber auch die große Verantwortung.
Herr Professor Wolf, Sie entwerfen in Ihrem Buch Konklave, das vor 2 Wochen erschienen ist, selbst so eine Vision für eine größere oder umfangreichere Beteiligung bei diesem wichtigen Schritt in der katholischen Kirche, nämlich wie finden wir einen neuen Papst? Sie beschreiben da ein fiktives Konklave im Jahr 2059, genau 1000 Jahre, nachdem Papst Nikolaus II. Regeln für das Konklave erlassen hat. In Ihrer Vorstellung legt dann im Jahr 2059 ein Papst Hadrian VII. Fest, dass im Konklave neben den 120 Kardinälen auch 120 Laien aus aller Welt den neuen Papst wählen sollen. Das ist sozusagen kirchengeschichtlich Science Fiction. Es ist ein Schritt, der auch auf etwas zurückgreift in der Tradition, Herr Professor Wolf.
Naja, also der Papst ist ursprünglich der Bischof von Rom, und alle Bischöfe, auch der Bischof von Rom, werden von Klerus und Volk gewählt. Und bis 1059 wählen eben nicht die Kardinäle, sondern das konstitutive Element ist, dass eben Klerus und Volk, wie auch immer in unterschiedlichen Modi, bei der Erhebung, bei der Wahl eines Bischofs beteiligt sind, die entscheidende Rolle haben. Man kann es auch nochmal mit den Vätern sagen, wer allen vorstehen soll, der muss auch von allen gewählt werden. Und jetzt ist für mich einfach die Frage, natürlich hat Paul VI., der Papst also im Kontext und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren überlegt, ob man das Wahlgremium der Kardinäle erweitern könnte, hat sich aber am Schluss dagegen entschieden. Jetzt ist natürlich nicht so, dass ich da so eine Vision oder irgendwas aufstelle, sondern es ist eine andere Darstellungsform. Beschäftigung mit der Kirchengeschichte ist ja nicht la pur la, ist ganz nett, dass wir das mal wissen. Sondern diesen Schatz der Tradition, den kann man ja möglicherweise fruchtbar machen. Und ich lege keine verbindliche dogmatische Regelung vor, sondern ich sage, man könnte mal überlegen, Kardinalskollegium auf jeden Fall behalten, aber es stärker internationalisieren. Das würde ich sagen, Konklave abgeschlossen, auf jeden Fall behalten, hat sich bewährt. 2/3 Mehrheit unbedingt wieder einschärfen, die ist ja durch Johannes Paul II. Ja, ziemlich abgeschafft worden nach dem 34. Wahlgang, auch wenn Benedikt versucht hat, das wieder irgendwie rückgängig zu machen. Das ist nicht so richtig gelungen. Und dann frage ich mich in einem wirklich weiteren Schritt, gibt es irgendeine Möglichkeit, Klerus und Volk, Laien wieder mit reinzukriegen? Das war die Überlegung einer zweiten Kammer, in Anführungszeichen, einer Gruppe, Repräsentanz von Laien. Ich weiß, das ist sehr europäisch gedacht, weil wir natürlich in Europa einen gut organisierten Laienkatholizismus haben. Das ist vielleicht in den lateinamerikanischen und afrikanischen Situationen etwas anders. Aber es war mal der Versuch, wieder in eine Diskussion reinzukommen, zu sagen, ja, Johannes Paul II. Selber schreibt, die Kardinäle sind es erst seit 1059, also gibt es eine andere Tradition vorher. Und lass uns doch mal diese Tradition wenigstens wieder in die Diskussion bringen.
Ein Gedankenspiel, das eine Tradition wieder in Erinnerung rufen will. Nun sind wir doch stutzig geworden über diese Jahreszahl 2059. Und der Name Hadrian bezieht sich ja auf einen ja letztlich gescheiterten Reformpapst. Da haben wir uns gefragt, was sollen wir davon halten? Wird Franziskus genauso scheitern? Und ist die Kirche erst in mehr als 40 Jahren wirklich reif für solche Reformen?
Also Franziskus Scheitern, da würde ich als Historiker erstmal abwarten, bis die Wirkungsgeschichte sich zeigt. Nein, der Hadrian ist natürlich gewählt, weil ich Hadrian den VI. In dieser schwierigen Situation der Reformationsphase, wo die Spaltung der Kirche beginnt, weil ich dieses Schuldbekenntnis von Hadrian einfach sehr, sehr eindringlich finde. Gell? Also alles ist pervertiert worden. Von diesem heiligen Stuhl ist im Grunde das Krebsgeschwür ausgegangen, das die ganze Kirche deformiert hat. Und von da aus muss die Heilung kommen. Und dass Hadrian dann eben sehr früh stirbt und dass die Kardinäle, die ihn gewählt haben, entsetzt sind, was sie da gemacht haben, das ist historisch so. Aber zu sagen, gerade wenn wir Reformationsjubiläum feiern, sich nochmal klar zu machen, worum geht's eigentlich? Luther stellt die Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Es geht um die Gottesfrage. Es geht darum, wie der Mensch sein Leben im Angesicht Gottes leben kann und wie das Leben gelingen kann. Das ist die Frage. Wo haben wir eigentlich Reformen versäumt? Braucht man nicht Reformen, um eine Reformation zu verhindern? Man könnte natürlich aus der Kirchengeschichte mal ein bisschen pessimistisch sein. Nein, ich weiß, bin überzeugt, dass eben diese Tradition der Kirche dynamisch ist, dass ein Schatz in der Tradition liegt. Ja, und dass die Beschäftigung mit der Geschichte der Kirche und den Menschen in der Kirche oder den Kirchen nützt, damit sie einfach die Botschaft, um die es geht, besser erfahren und dass sie diese Dimension des gnädigen Gottes einfach in der Kirche leben können.
Herr Professor Wolf, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Nachgefragt. Das aktuelle Gespräch in der Sendereihe Camino in HR2 Kultur. Heute sprachen die HR-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse mit dem Münsteraner Kirchenhistoriker und Bestsellerautor Hubert Wolf.